Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich um die letzte Serie von Runde 1 in den NHL Playoffs 2026, auf die ich noch nicht geschaut habe. Das ist die zwischen den Edmonton Oilers und den Anaheim Ducks. Das kommt aber im zweiten Teil der Sendung, denn im ersten Teil der Sendung gibt es ein Interview mit Ben Hackner von Sky. Ben kennt ihr sicherlich aus dem einen oder anderen Beitrag bei Sky. Er hat sich ungefähr eine halbe Stunde Zeit genommen, um mit mir ein bisschen über die Planungen bei Sky zu reden, über die Playoffs zu reden, mögliche Überraschungen, Favoriten und so weiter und so weiter. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank auch jetzt schon mal an Ben, dass er sich da die Zeit genommen hat. Das kommt direkt jetzt zu Beginn dieser Folge und danach steige ich dann ein mit der Vorschau auf Oilers gegen Ducks. Erstmal Ben Hackner von Sky. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, wie angekündigt freue ich mich jetzt einen Gast in der Leitung zu haben aus München von Sky, Benjamin Hackner. Benjamin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und willkommen im Sport Passion Podcast.
Ja, Lars, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich überlege gerade, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? War es bei einer Global Series? War es Schweden? War es Tschechien? Ich bin unsicher.
Ich meine, das war in Stockholm 2022, die große Global Series mit vier Spielen damals, mit vier Teams. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt.
Es war Ottawa, Detroit, Toronto, Minnesota, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ganz genau, das stimmt. Und
ich erinnere mich.
Das war eine richtig schöne Global Series, ja auch mit Tim Stützle, mit dem du ja sowieso näher kennst, mit dem tollen Tor in der Overtime. Also
richtig, richtig.
Das hat viel Spaß gemacht. Ja, da haben wir beide schon Kontakt gehabt zum Thema Eishockey, zum Thema NHL. Die Frage am Anfang ist immer bei einem Gast, der noch nie bei mir zu Gast war: Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Wie bist du zum Sport gekommen? Wie bist du dann auch in Richtung NHL beruflich durchgestartet? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Abriss geben, deine Historie zum Thema Eishockey und NHL?
Ja, sehr gerne. Also ich fange mal so an, ich bin 2018 nach der Uni frisch, da war ich 24, zu Sky Sport News gekommen. Das ist ja unser Nachrichtenkanal. Hatte da, wenn ich ehrlich bin, mit Eishockey noch gar nicht so viel am Hut. Das hat sich dann so ein bisschen alles entwickelt im Laufe meiner beruflichen Laufbahn bei Sky. Und dann haben wir eben die Rechte erworben. Jetzt pass auf, das muss gewesen sein 20. Und dann hatten wir eben auch eine freie Eishockeystelle bei uns. Und darauf habe ich mich dann erfolgreich beworben, Gott sei Dank. Und ja, verantworte seitdem so ein Stück weit als, nenn es Redakteur, Projektleiter, Reporter, die NHL bei Sky, was mir nach wie vor sehr großen Spaß bereitet. Und wir versuchen das, ja, jede Saison Stück für Stück ein bisschen größer zu machen.
Ja, und ich glaube, das gelingt euch ja auch ganz gut. Wir haben ja jetzt auch die Global Series im Dezember. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber schon mal sehr schön, dass das auch von der NHL jetzt realisiert wird, dass der deutsche Markt da so ein bisschen mehr bespielt wird. Aktuell gibt es aber das Thema Playoffs. Und wenn wir auf die Playoffs schauen, dann sind da ja erstmal ein paar Mannschaften mit dabei, die man länger nicht gesehen hat. Vielleicht auch ein paar Überraschungen. Was waren denn so die vielleicht ein, zwei Teams, wo du gesagt hast, da hätte ich vor der Saison nicht mitgerechnet, dass wir die in der Endrunde sehen?
Ja. Starten wir mal im Osten. Also ich glaube, bei Buffalo sind wir alle ziemlich. Du hast gerade eine Buffalo-Cap an. Wir haben keine Kamera an, aber
ja,
zählst du Zuhörer mal,
also
du hast eine Buffalo-Cap an.
Genau, also die Hörer und auch teilweise die Zuschauer wissen das. Ich habe, glaube ich, von fast jedem NHL-Team irgendwas. Also ist auch nicht, dass ich biased bin, aber ich dachte, Mensch, nachdem sie ja auch jetzt gespielt haben, in der Nacht und dann ein sehr spektakuläres Spiel auch hatten. Nehme ich mal die Buffalo Cap, genau, das stimmt, ja.
Ja, also Buffalo, glaube ich, da sind wir alle ein Stück weit überrascht, dass sie es dann letztendlich auch so souverän in die Playoffs geschafft haben. Ich fand die eigentlich Anfang der Saison gar nicht so gut. Sind auch, glaube ich, wieder relativ bescheiden gestartet, aber die haben halt einfach eine junge, gute Truppe und die haben sich dieses Jahr einfach extrem entwickelt, extrem gesteigert. Und der Osten war ja sowieso, jetzt glaube ich mal, von Ausnahme von Tampa und Carolina nicht, ja, was heißt nicht stark besetzt, aber sehr ausgeglichen besetzt. Es gab jetzt da kein Team, was wie im Westen so wahnsinnig heraussticht. Viele, in Anführungszeichen, große Namen, wie eben die Rangers, wie Toronto, auch wie Florida, haben jetzt keine gute Saison gespielt. Und dann ist natürlich ideal für ein Team, das sich ja im Rebuild, in der Entwicklung befindet, dass die da mal ihre Breakout-Season haben können. Und die Sabres haben das hervorragend ausgenutzt. Ja, genauso auch wie ein Stück weit Boston. Das ist so meine zweite große Überraschung im Osten. Ich weiß gar nicht, wo wir die einordnen wollen. So richtiger, ja, Rebuild, ja, nein, ich weiß es gar nicht. So, das Team hat ja gar keinen großen Superstar, sage ich jetzt mal, außer Pastrnak. Aber auch was Marco Sturm da erreicht hat, ist wirklich aller Ehren wert. Hätte ich so in der Form über 100 Punkte niemals gesagt. Ich glaube, die sind selbst überrascht, dass es so gut läuft. Und im Westen, ja, Utah finde ich schon jetzt nicht super, super überraschend, aber schon, ja, stark, dass sie das geschafft haben. Freut mich auch sehr für JJ Peterka. Anaheim, glaube ich, war es auch nicht abzusehen. Vergleiche ich auch ganz gern so ein bisschen mit Buffalo im Osten, auch so einer ähnlichen Phase der Entwicklung, die ganze Franchise. Ja, das sind so meine überraschenden Namen.
Ja, und ist ja auch sehr schön, mal so ein paar neue Teams dann mit drin zu haben. Und wie gesagt, also Buffalo kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo bei Social Media seid, schaut euch einfach mal an, was da vor dem Spiel und im Spiel auch los war. Also schon Wahnsinn, das hatte ich auch erwähnt in der Vorschau, wie der Markt sich auch immer freut auf die Playoffs. Und sie waren ja 14 Jahre nicht dabei und trotzdem waren die Einschaltquoten immer mit die höchsten in den USA. Also da schon sensationell und Anaheim. Utah im Westen, auch zwei frische neue Gesichter. Das ist auch sehr, sehr gut. Wir haben aber auch ein paar ältere Teams, sage ich mal, ein paar Teams, die schon länger mit dabei sind. Wo würdest du denn aus deiner Sicht die Mannschaften sehen, die eine wirkliche Chance auf den Titel haben? Ich meine, klar, man kann immer sagen, alle 16 sind dabei und wenn du irgendwie, keine Ahnung, Torhüter hast, der heiß läuft oder in irgendeiner Form ein bisschen Glück hast, dann ist viel möglich. Aber ich sag mal, wenn man sich das Feld jetzt anguckt, wer wären denn da die Mannschaften, denen du zumindest erstmal zu Beginn der Playoffs den Stanley Cup zutrauen würdest?
Also im Osten muss es eigentlich über Carolina und Tampa gehen. Die haben für mich einfach die größte Playoff-Erfahrung. Gerade Carolina ist, glaube ich, 8 oder 9 Mal in Folge in der Postseason. Ja, also vom Reifeprozess muss ich sagen, müssten die eigentlich soweit sein. Ich glaube, über Tampa müssen wir nicht reden. Ich glaube, einmal Playoffs jetzt verpasst, aber trotzdem zweimal den Cup geholt in den letzten 6 Jahren. Einfach eine sehr robuste, eine sehr reife Mannschaft. Die haben hundertprozentig die Chance, auch im Osten ins Finale zu kommen und den Conference-Titel zu holen. Und im Finale ist dann sowieso immer alles möglich. Ja, im Westen habe ich 4 Teams. Also reden wir gleich eh noch drüber. Colorado ist natürlich der Top, Top, Top-Favorit. Dallas, Minnesota haben so eine starke Saison gespielt. Bisschen schade, dass die sich jetzt schon gegenseitig rausnehmen. Ja, und die Oilers würde ich jetzt trotz einer sehr, sehr, ja, wechselhaften Regular Season, so nenne ich es mal, trotzdem den Titel nach wie vor zutrauen. Also jetzt die 4 im Westen, die 2 im Osten. Ich glaube, am Ende ist gut, ist immer noch relativ viel. Sind nochmal 6 von 16, das sind, boah, ich war nicht gut in Mathe, 40% ungefähr.
Ja, knapp ein Drittel, genau.
Ja,
Grob, ja.
knapp über ein Drittel. Den würde ich
Aber
Titel, die werden das unter sich ausmachen.
ja, wenn du im Osten Tampa siehst und Carolina, ist das vielleicht auch so ein bisschen für dich ein Punkt, dass man sagt, die werden wissen, dass Florida nächstes Jahr wieder klingelt und vor der Tür steht, so wie eben mein Postbote und sagt, hallo, ich bin wieder da.
Ja,
Glaubst du,
das ist
dass
ein.
das auch so etwas ist, was nochmal so ein bisschen zusätzlich, im Englischen sagt man ja Urgency, also so ein bisschen diese Dringlichkeit auch vermittelt und die vielleicht realisieren, das ist wahrscheinlich einfacher, also wenn ich sage, es ist einfach, aber es ist wahrscheinlich einfacher als jetzt in den letzten 3 Jahren, weil Florida eben im Moment nicht dabei ist.
Lustigerweise vorgestern auf dem Nachhauseweg hatten wir auch NHL-Sendung, die Ottawa Senators, und ich habe irgendwie von meinem Weg zum Auto, zu meiner Haustür über Florida nachgedacht, weil ich ja auch die letzten beiden Jahre dort war und habe mir überlegt, warum sind die jetzt eigentlich gescheitert? Und es gibt ja wirklich Gründe, und ich finde das auch irgendwie gar nicht überraschend bei Florida, weil die ja wirklich so einen harten Run hatten die letzten 3 Jahre, einfach so viele Spiele gespielt haben und so viele Verletzungen hatten. Deswegen kann ich den Punkt von dir gerade nur unterstreichen. Ich habe die nächstes Jahr wieder sowas von auf dem Zettel. Also die haben einfach so eine, ja, so eine, auch eine coole, eine sehr abgezockte Mannschaft. Nächstes Jahr sind die wieder definitiv am Start. Und ja, ich glaube, wie du schon richtig sagst, das haben Tampa und Carolina hundertprozentig auf dem Zettel. Ich hätte es jetzt spannend gefunden, Florida einfach aus Jux eine Wildcard zu geben für die Playoffs. Ich glaube, die werden wieder weit gekommen, auch wenn die Regular Season nicht gut war. Aber ja, wenn Barkov wieder fit ist, wenn Tkachuk wieder fit ist und wie sie alle heißen, dann wird Florida nächstes Jahr wieder komplett angreifen. Also das Window für Florida ist bestimmt noch ein, zwei Saisons offen. Die sind dafür viel zu stark.
Tja, und dann muss man ja auch noch abwarten, was sie mit ihrem Draftpick machen, was da passiert. Das ist ja auch nochmal eine
Stimmt.
Nummer, dass du einen Draftpick hast aus so einer Saison heraus, ist dann auch schon sehr,
Absolut.
sehr, sehr, sehr
Ja.
besonders, ja. Wenn du dir die Serien in Runde 1 anschaust, mein, du hast Favoriten genannt, wie sieht es denn aus mit Außenseiter-Tipps? Du hast Ottawa erwähnt, die haben, fand ich, wenn du jetzt das erste Spiel auch ein bisschen mitgeguckt hast, sie haben gar nicht so ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, aber in Carolina zu gewinnen, ich hatte das auch bei mir in der Vorschau, ich glaube, die sind in den letzten Jahren in den Spielen 1 und 2 immer eine Macht gewesen zu Hause, zumindest in Runde 1.
Ja.
Wem von den Mannschaften, die ein Lower Seed sind, wem würdest du denn ein Upset zutrauen in Runde 1?
Ja, also ich muss gestehen, in unserer kleinen Tipprunde mit Patrick Köpfchen und mit Olivier Zwartjes, wo wir immer das Bracket einmal durchtippen und der Sieger wird dann von den anderen beiden auf einen schönen Abend eingeladen. Da hatte ich die Senators weit getippt. Ich habe sie auch gegen Carolina weitergetippt, weil, aber auch ein Stück weit durch meine Brille, weil ich sie gerne mag und Tim Stützle sehr, sehr schätze. Ich muss sagen, ich fand das erste Spiel nicht so gut. Ich fand die ersten beiden Drittel wirklich, ich will fast schon sagen, furchtbar. Das dritte, da sind sie ein bisschen aufgewacht, aber nach vorne ging wirklich super, super wenig. Trotzdem, ich bleib bei ihnen. Ich mag die Senators gerne. Schlittschuh, läuferisch, technisch ist Carolina einfach besser, das muss man sagen. Aber die Senators fighten halt wirklich wahnsinnig. Und sie spielen halt schon seit Wochen im Grunde Playoff-Hockey, weil sie sich nicht erlauben konnten, Punkte liegen zu lassen. Deswegen glaube ich, dass die Serie noch spannend wird. Ja, Carolina natürlich haushoher Favorit, aber was heißt haushoch, aber schon favorisiert. Deswegen, ich bleibe bei meinen Senators und ich sage jetzt mal, Ottawa Senators kommen ins Conference-Finale. Ist vielleicht
Okay.
unwahrscheinlich, aber ich mag die und ich traue ihnen was zu. Und über den Westen auch gleich reden,
Klar,
ja?
gerne, gerne.
Gerne. Ja, ich würde es Jutta auf jeden Fall gönnen, weil ich auch JJ sehr schätze und auch, ja, ich finde, spielen sie schon ein sehr erfrischendes und gutes Eishockey. Vegas ist halt echt ein undankbarer Gegner in der ersten Runde. Die sind halt auch super abgezockt, spielen super hart, wird schwer. Jetzt haben sie das erste verloren. Die Serie ist noch lang. Deswegen sage ich auch Utah, komm, Utah schafft die erste Runde mit JJ. Und Anaheim würde ich es tatsächlich auch zutrauen, die Oilers zu schlagen. Bei den Oilers scheinen sich bei mir einfach die Geister. Ich hoffe es nicht. Und ich glaube, am Ende werden sich auch die Favoriten, also die Oilers, durchsetzen. Aber Anaheim würde ich jetzt auch nicht komplett abschreiben. Die, ja, spielen auch gutes Eishockey. Schauen wir mal.
Ja, Oh, das können wir gleich noch drüber sprechen bei Vegas gegen Utah. Du hast eben so ein bisschen drüber gesprochen, dass Ottawa ja im Prinzip auch gezwungen war, die letzten Wochen Playoff-Eishockey zu spielen,
Absolut, ja.
damit sie sich qualifizieren. Bei Vegas ist ja nun so, sie haben John Tortorella geholt, 8 Spiele, 7 Siege, einmal noch einen Extrapunkt geholt.
Ja,
Die sind
stimmt.
ja auch super in Form und das fand ich auch ganz interessant. Stand auch dann in Nordamerika bei den Kollegen manchmal in den Vorschau. Prognosen in den Artikeln mit drin. Vor ein paar Wochen hätten die allermeisten wahrscheinlich gesagt, ja, Utah, super Chance. Jetzt aber, so wie sie auch gespielt haben die letzten Wochen, ich meine, von heute Nacht habe ich jetzt noch nicht so mega viel gesehen, ist es ja dann doch eher Vegas. Glaubst du denn, dass dieser Stil, der ja eher so ein bisschen offener ist bei Utah, die ja nicht so dieses, sage ich mal, dieses eher dreckige Playoff-Hockey spielen, glaubst du wirklich, dass sie damit gegen Vegas bestehen können? Ich meine, wenn man da. Ich hatte mir dann auch die Aufstellung natürlich angeschaut. Wenn du dann überlegst, du hast vielleicht eine Reihe mit Eichel und Mahner und Stone, also von der Offensive mal abgesehen, aber da
Ja, das
hast du ja
stimmt.
auch als Gegner in dem Sinne keine Freude, weil du ja wahrscheinlich gar nicht vors Tor kommst gegen die drei.
Ja, absolut. Das gibt, glaube ich, angenehmeres, als gegen die drei zu spielen in den Playoffs. Ich denke, Utah an einem guten Tag, wenn sie offensiv ihr Tempo, ihre Kreativität entfalten können, können sie, glaube ich, schon in einem Spiel jeden schlagen. Aber wie du schon richtig sagst, ich glaube einfach, Vegas ist da zu erwachsen, zu reif. Sie spielen ja auch wirklich, Anführungszeichen, dreckiges Hockey in den Playoffs, sind einfach eine sehr robuste Mannschaft. Das ist, glaube ich, einfach wirklich ein super schwerer Gegner für Utah und für JJ. JJ ist auch nicht überragend drauf in den letzten Wochen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber schauen wir mal, du, Serie ist noch lang.
Das
Ich
stimmt, ja.
bin da komplett bei dir, dass Vegas da wirklich favorisiert ist. Aber ja, ich drücke Utah einfach von der Sympathie her die Daumen. Aber am Ende wahrscheinlich, ich habe, glaube ich, Vegas in 6 getippt. Halte ich jetzt für einen realistischen Tipp. Schauen wir mal.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, Goaltending ist ja bei Vegas jetzt auch nicht geklärt gewesen, auch wenn Carter Hart jetzt die letzten Spiele gut im Tor war, aber auch da hatten sie ja immer mal wieder Probleme.
Stimmt, absolut, ja.
Dann hast du die Oilers erwähnt und das ist die tatsächlich letzte Serie, die startet, die einzige, in der es bisher noch keine Partie gab. Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks. Du hast schon gesagt, bei den Oilers scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es ist ja auch so, dass die Saison irgendwie mal wieder so ein Auf und Ab ist. Schlechter Start, dann der Torhütertausch, dann haben sie zwischendrin, fand ich zumindest mal besser gespielt. Dann gab es die Verletzung von Draisaitl, wo man vielleicht sogar befürchten musste, dass dann die Playoffs in Gefahr sind. Und dann haben sie danach ganz gut gespielt, aber auch nie so, sage ich jetzt mal, über 2 Wochen wirklich überzeugend. Also das war immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Wo siehst du denn die Oilers aktuell? Auch, du hast ja auch gesagt, du warst jetzt in den letzten Jahren ja auch immer mal drüben, auch in den Playoffs, auch im Vergleich zu den Vorjahren, wo es ja auch, sage ich mal, nie so gelaufen ist, dass man gesagt hat, es war alles in Ordnung. Aber ich fand schon, es gab immer mal wieder längere Phasen, wo sie gezeigt haben, dass sie ein Spitzenteam sind. Wo siehst du sie denn aktuell, die Oilers?
Ja, wie du schon sagst, es scheiden sich die Geister. Ich habe die Glaskugel heute leider nicht dabei. Ich muss sagen, ich habe schon große Sympathien für die Oilers, weil ich durfte sie zweimal dort begleiten. Das ist schon eine sehr, sehr eishockeyverrückte Stadt. Habe ich so in der Form noch nirgendwo erlebt wie in Edmonton. Ja, ich kann das super schwer einschätzen, wenn ich ehrlich bin. In der Regular Season hätte ich auch gesagt, Stanley Cup dieses Jahr niemals. Jetzt haben sie sich letztendlich doch relativ souverän qualifiziert. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ihre Division jetzt auch nicht die stärkste ist. Also da musst du dich eigentlich qualifizieren mit der Mannschaft. Wo fangen wir da an? Also gegen Anaheim, glaube ich, sind wir uns einig, da musst du weiterkommen, wenn du den Cup gewinnen willst. Ja? Lass es ein 5, ein 6 sein, musst du weiterkommen. Die Oilers haben das Glück, dass ihr Weg ins Conference-Finale ein vermeintlich einfacher ist, dass du jetzt erstmal Minnesota, Dallas und Colorado aus dem Weg gehst. Und die sich natürlich gegenseitig in 6, 7 Spielen alles abverlangen werden und die möglicherweise auch schon große Körner lassen werden. So, wenn du jetzt Anaheim alle Zukunftsmusik souverän schlägst, einigermaßen, dann geht es gegen Utah oder Vegas. Vegas auch super schwer natürlich, aber trotzdem machbar. Und dann bist du vielleicht einigermaßen, in Anführungszeichen, ausgeruht in einem Conference-Finale, bekommst den Dreisattel noch dazu, der auch ausgeruht ist, einigermaßen für die Verhältnisse. Und dann kannst du im Finale Colorado womöglich auch mal schlagen. Und im Osten, egal wer da kommt, sei es Tampa, Carolina, es ist auch alles für die Oilers machbar. Deswegen, Oilers und Stanley Cup dieses Jahr ist ein harter, ein langer Weg, aber ich halte es für nicht so unrealistisch wie vielleicht noch vor 2, 3 Monaten, wo wirklich gar nichts zusammenging. Torhüter-Position haben wir jedes Jahr die gleiche Diskussion. Tristan Jarry, für mich wirklich der sinnbefreiteste Trade, den ich so jemals erlebt habe. Das ist einfach kein Number-One-Goalie, meiner Meinung nach. Ja, ist, verstehe ich einfach nicht. Ingram, muss ich aber sagen, dafür, dass er vermeintlich ja, schmalen Taler kostet, macht das sehr, sehr solide. Ob das jetzt ein Upgrade ist zu Skinner in den letzten Jahren, weiß ich auch nicht. Ich finde Skinner nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde, aber Ingram macht das, finde ich, sehr solide. Es ist ein guter Goalie. Es ist kein Sorokin oder kein Bobrovsky. Da sind wir uns auch einig, aber es ist ein guter Keeper. Mal schauen. Und ich muss auch sagen, klar, du brauchst Leon und McDavid, wenn sie den Stanley Cup gewinnen wollen, in Topform. Aber wenn einer von den beiden ausfällt, die Mannschaft ist nicht so schlecht ohne die beiden, wie sie oft gemacht wird. Da sind andere, die in die Bresche springen, sei es Nugent Hopkins, ja, Number One Pick. Todd Colson finde ich eigentlich wirklich einen guten Spieler. Matt Savoy, das ist schon okay. Die Jungs sind nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Klar, Connor muss in absoluter Topform sein. Die Abwehr muss einigermaßen stabil stehen. Bouchard darf sich nicht so komplette Blackouts erlauben wie noch zuletzt. Daniel Nurse, da scheiden sich auch die Geister. Aber irgendwo habe ich trotzdem Sympathien für diese Oilers, natürlich auch für Leon. Und ich glaube, dass die Oilers ins Conference-Finale kommen werden. Der Weg ist machbar und dann ist alles möglich. Colorado, die müssen das auch erstmal bestätigen in der Regular Season. Die waren jetzt in der Postseason, sorry, die waren jetzt gestern auch nicht überragend gegen die Kings. Deswegen schauen wir mal, wir dürfen nicht vergessen, die Oilers waren zweimal in Folge im Stanley Cup Finale. Das machst du nicht, wenn du aus Blinden bestehst und zwei Gute hast. Ja? So schlecht ist die Mannschaft nicht. Josh Samanski macht es auch gut in der dritten Reihe. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ich traue den Oilers alles zu.
Ja, hast du ja auch viele Punkte angesprochen. Ich glaube auch einfach, dass diese Tatsache, dass sie jetzt gegen Anaheim beginnen können, ein wirklicher Vorteil ist, weil die, wenn wir bei Formkurven sind, deren Formkurve zeigt ja deutlich nach unten. Da sah es ja vor 2 Wochen, 3 Wochen so aus, als ob die die Division gewinnen und jetzt sind sie Dritter, haben nicht mal Heimrecht.
Ja.
Also da haben die Oilers, glaube ich, einen Vorteil. Und zu Dreisaitl, das, was ich gehört habe und auch gesehen habe aus dem Training, sieht schon sehr gut und sehr nah an Game Ready aus. Also ob er jetzt in Spiel 1 oder 2 mit dabei ist, aber ich sag mal, weit entfernt ist er nicht vom Team. Und wie du eben auch erwähnt hast, ist vielleicht dann auch ein Vorteil, wenn du es wirklich schaffst, in weniger als 6 Spielen, sage ich jetzt mal, aus der Serie rauszugehen, sparst ein paar Körner und schaust dir dann Vegas gegen Utah vielleicht noch an ein bisschen. Dann kann das durchaus ein Vorteil sein, den die Oilers da haben. Und Torhüterposition ist wie immer, der Torhüter darf das Spiel nicht verlieren. Eine viel andere Aufgabe hat er eigentlich nicht bei den Edmonton
Ja,
Oilers.
absolut.
Da glaube ich, das könnte auch in dieser Spielzeit relativ lange funktionieren. Wie sieht es denn bei euch mit den Plänen aus? Ihr habt jetzt am Wochenende, ihr habt jeden Abend eines der frühen Spiele gehabt. Ihr hattet am Samstag, da war Marcel mit Patrick Ehelechner im Einsatz. Da hattet ihr die Hurricanes zu Hause gegen die Senators. Gestern Abend war dann Michael Leopold mit Patrick Köpfchen. Von dir erwähnte schwere 2-1 der Avs zu Hause gegen die Los Angeles Kings. Und dann war, glaube ich, immer in der Nacht mindestens ein Spiel noch, was ihr mit Originalton gesendet habt. Wie sind denn die Planungen bei euch jetzt, vor allem zu Beginn der Playoffs? Was kannst du da schon sagen? Was ist da geplant bei Sky?
Genau, also die NHL, ja, wirklich super dieses Jahr, machen viele frühe Spiele zu guten europäischen Zeiten. Das geht jetzt auch erstmal so weiter, zumindest in der ersten Playoff-Runde. Ich glaube, wie gewohnt bei Sky gibt es am Samstag und am Sonntag mindestens ein Spiel auf Deutsch. Ich kann sagen, nächstes Wochenende ist, glaube ich, wieder Ottawa, Spiel 4 um 9 am Samstag, und Sonntag, meine ich, Spiel 4 Boston gegen Buffalo um 8. Genau. Also wie gewohnt aus der Regular Season, Samstag, Sonntag ein frühes deutsches Spiel. Am Wochenende dann auch mehr im Originalkommentar. Da versuchen wir eigentlich immer, ja, so viel wie möglich zu zeigen. Im besten Fall am Wochenende alles zu zeigen. Gerade natürlich mit deutscher Beteiligung, wo wir noch einige Serien haben mit deutscher Beteiligung, Gott sei Dank. Genau, und auch unter der Woche für die Nachteulen oder für die Frühaufsteher, je nachdem, wie du es haben willst. Auch da zeigen wir immer mindestens ein Spiel. Und sollte es dann auch mal Oilers Spiel 7 geben, Boston Spiel 7 geben, auch da sind wir natürlich flexibel, zeigen das dann womöglich auch mal mit deutschem Kommentar, wenn es von der Zeit einigermaßen Sinn ergibt, oder am Freitagmorgen oder so, weil morgens scheiden Leute dann doch wieder ein, wenn es um 4 ist. Das ist dann für manche sogar noch ganz okay. Genau, und dann schauen wir einfach mal. Wir hoffen natürlich auf frühe Zeiten. Das ist für uns auch so immer so ein bisschen Salamitaktik, müssen da von Woche zu Woche schauen, je nachdem, wie die Partien eben angesetzt sind. Genau. Und dann hangeln wir uns da durch bis hoffentlich zum schönen Stanley Cup-Finale mit deutscher Beteiligung.
Ja, das kenne ich auch, dass das immer so ein bisschen dauert dann. Ich glaube, bei einer Serie, ich weiß gar nicht, was bei Vegas gegen Utah oder bei Edmonton sind auch erst drei Spiele zum Beispiel terminiert im Moment. Also
Ja.
da ist die NHL immer so ein bisschen mit Salamitaktik unterwegs. Wie sieht es denn aus? Ihr habt in den letzten Jahren auch immer die Finalserie noch intensiver begleitet. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wer da in der Serie sich gegenübersteht, aber ist auch das wieder etwas, was ihr im Hinterkopf habt, dass ihr sagt, vielleicht sogar mal mit einem weiteren Studiogast oder aus einem Studio, ist das etwas, was ihr jetzt auch schon vorgemerkt habt für Anfang Juni dann?
Hundertprozentig allgemeines das Thema US-Sport, glaube ich, jetzt auch mit der NBA wird auch immer wichtiger für uns. Super, dass wir einfach mehr US-Sport zeigen. Studio, so viel ich weiß, wird es aufgesperrt, auch für die Finals. Genau, möglicherweise fliege ich auch wieder rüber dann für die entscheidende Phase der Finals. Und ja, klar, die Experten sind ready, die haben auch alle Bock. Auch die, die jetzt nicht so oft bei uns sind, aber halt dann eben aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, dann, weil sie selbst noch spielen, wie eben Dominik Bittner oder Nöbels, die haben alle Bock, die Jungs. Michi Leopold sowieso, auch als absoluter Eishockey, als NHL-Fan. Also ich, klar, ist noch ein bisschen hin jetzt, noch gute 1,5 Monate, bis es dann losgeht, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir auch zu den Finals uns wieder was ja, Besonderes einfallen lassen und das auch wieder ja, größtmöglich covern werden. Nicht nur bei uns, beim Live-Sport, sondern auch bei den Sky Sport News, bei digital, auf Social Media. Da wird es wieder eine Menge geben, auf jeden Fall, ja.
Ja, Ben, dann hast du schon über viel geredet, auch über Upset-Tipps. Du hast so ein paar Serientipps auch durchblicken lassen. Da würde ich vielleicht am Ende die finale Frage stellen. Wer wird es denn dieses Jahr aus deiner Sicht Stand jetzt, Mitte April zu Beginn der ersten Runde? Wen würdest du als Stanley Cup-Sieger 2026 tippen?
Ja, Colorado wäre mir jetzt aktuell zu einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sagen aktuell alle. Es ist der logische Tipp, weil sie einfach die formstärkste Mannschaft sind. Ganz kurz, das ist wirklich Wahnsinn. Die haben nach 40 Minuten, wenn sie geführt haben, noch kein Spiel verloren in der Regular Season. Den Fact gab es gestern, also nicht mal Overtime.
Ja,
Die haben
41-0-0, das ist
jedes
richtig, ja.
Spiel gewonnen. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Aber ich sage deswegen nicht Colorado. Du hast es vorhin schon kurz rausgehört. Ich bleibe den Oilers erstmal treu. Ich glaube, die Konstellation dieses Jahr ist nicht so schlecht. Leon ist hoffentlich fit. Deswegen, ich sage, die Edmonton Oilers holen den Cup 2026.
Die Senators bis ins Eastern Conference Final, die Oilers holen den Stanley Cup. Das wäre für die deutschen Eishockey-Fans, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann auch für euch natürlich eben auch entsprechend bei dem großen Interesse an den Clubs immer. Ben, vielen
Absolut.
Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch dafür, was ihr an Berichterstattung macht. Ich bin ja auch immer jemand, der sehr kritisch unterwegs ist, aber das habe ich hoffentlich auch so in den letzten Monaten auch durchblicken lassen, dass mir das sehr gefällt, was sich da entwickelt hat, dass das immer besser wird, nicht nur bei euch, sondern auch im Hinblick darauf, was die NHL zur Verfügung stellt und was die NHL auch ermöglicht. Auch das war, sage ich mal, du hast ja 2020 erwähnt. Seitdem hat sich das, glaube ich, ziemlich entwickelt und deswegen hoffe ich, dass das so weitergeht, was da die Kurve betrifft in der deutschen NHL-Community und darüber hinaus. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem alles Gute für euch, auch für die Übertragung, dass da alles funktioniert und dass wir dann auch schöne Serien und schöne Spiele bekommen.
Lars, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Kann ich nur unterstreichen. Die NHL hat es ja nochmal gesagt, abschließend in Düsseldorf, dass Deutschland einfach ein super wichtiger Markt ist, dass sie da auch mehr investieren wollen. Und ja, kann ich nur genauso unterstreichen. Es sind viele Hebel in die richtige Richtung bewegt worden und glaube, dass wir uns gerade in Deutschland auch auf viel NHL-Präsenz in den kommenden Jahren freuen dürfen.
Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht es los mit der letzten Vorschau auf eine Serie aus Runde 1 2026 und das ist wahrscheinlich die Serie, auf die die meisten NHL-Fans in Deutschland schauen. Natürlich die der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks. Ganz, ganz klar, Edmonton immer ein Team, was viele, viele Fans hier in Deutschland hat, natürlich und nicht zuletzt wegen Leon Dreisaitl. Aber bevor wir über die einzelnen Spieler reden, beginne ich meine Vorschau wie immer mit dem Blick auf die Teams, auf die Zahlen der Teams. Und da haben die Edmonton Oilers in dieser Spielzeit 41 Siege gefeiert, 30 Niederlagen, 11 Mal einen Extrapunkt. Das waren 93 Zähler. Das reichte für Platz Nummer 2 in der Pacific Division. Sie waren in der Western Conference das Team mit der fünftbesten Bilanz und insgesamt in der NHL auf Position Nummer 14. Der Gegner, das sind die Anaheim Ducks, die kommen aus der gleichen Division. Rekord 43, 33 und 6. 92 Punkte waren es insgesamt nach 82 Spielen. Das ist im Westen die siebtbeste Bilanz und in der NHL reicht das für Platz Nummer 18. Auch da sei eingeordnet, dass zum Beispiel die Red Wings und die Columbus Blue Jackets eine bessere Bilanz hatten als die Anaheim Ducks. Die Serie zwischen Anaheim und den Edmonton Oilers, die gab es in der NHL-Geschichte schon in zwei Spielzeiten, 2006. Im Conference-Finale, da setzte sich Edmonton mit 4 zu 1 durch und 2017 in der zweiten Runde, da war es wesentlich spannender, am Ende ein 4 zu 3 für die Anaheim Ducks und da gab es durchaus kontroverse Spiele. Ich meine, bei dem einen Spiel, was Anaheim zu Hause gewonnen hat, war es 3-0, glaube 3-16 oder so kurz vor Ende. Und dann hat Anaheim da noch ausgeglichen. Sehr, sehr kontrovers, meine ich damals, habe ich, glaube ich, auch im Podcast. Es dürfte noch Glatteis gewesen sein, da bei Sportradio 360. Sehr kritisiert, dass da Entscheidungen getroffen wurden, die eben nicht nachvollziehbar waren. Das war auch so ein Stück weit, ja, vielleicht so das erste Mal, auch dass die Oilers unter Dreisaitl und McDavid richtig angefangen haben, ein bisschen sich einen Namen zu machen. Und auf der anderen Seite waren noch so ein paar der alten Haudegen bei den Anaheim Ducks unterwegs. Und ja, vielleicht ein Stück weit umgekehrte Vorzeichen zu dem, was wir in dieser Spielzeit und in dieser Serie sehen könnten. Die Statistiken, die klassischen Werte, da lagen die Edmonton Oilers bei den Toren auf Platz 6 und in der Verteidigung nur auf Platz 25. Anaheim offensiv auf Platz 13. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, wenn die Oilers auf Platz 25 lagen in der Verteidigung, ist das vielleicht etwas, wo Anaheim ein bisschen eine Chance hat. Ja, die Ducks waren da noch schlechter. Die lagen auf Platz 29 in der NHL. Ich meine, Vancouver, San Jose und die Maple Leafs waren die drei Teams, die noch schlechter waren. Also die Ducks in der Defensive nicht wirklich gut. Dagegen exquisit das Powerplay der Edmonton Oilers. 30,6% Platz 1 in der National Hockey League. Die Ducks auf Platz 23, 18,6% waren das nur. Beim Penalty-Killing sind sie sich relativ ähnlich, was die Prozentzahlen betrifft. Da waren die Oilers auf Platz 20 und in Unterzahl die Ducks auf Platz 26. Also erstmal bleibt festzustellen, Offensive der Oilers etwas besser, defensiv die Ducks etwas schlechter. Und bei den Special Teams der klare Vorteil, vor allem dann im Powerplay für die Edmonton Oilers. Advanced Metrics, da ist die Geschichte schon etwas anders zu sehen. Corsi-Wert, da lagen die Ducks auf Platz 6, die Oilers auf Platz 12. Beim Expected Goals-Wert Edmonton auf 11, Anaheim auf 13. Beim tatsächlichen Goals-Wert sind es 20 und 23 die Plätze, also da auch sehr nah beieinander. Die Fangquote, tja, die große Geschichte in Edmonton, schlechteste Fangquote aller Teams bei 5 gegen 5, Platz 32, nur 89%. Anaheim hatte 89,3 und lag da auf Platz 29, also auch da wieder kein Vorteil für die Ducks. Und bei den Schüssen, Abschlussquote von Edmonton reicht für Platz 21. Das Offensivpotenzial der Ducks ist da auch nicht so gut gewesen, Platz 25. Mit 8,88% Abschlussquote bei 5 gegen 5. Das also erstmal die Zahlen der Mannschaften. Und dann geht es rein in die individuellen Spieler. Die Edmonton Oilers mit dem Art Ross Trophy Gewinner Connor McDavid 138 Punkte. 48 Tore, schon wieder 90 Vorlagen. Wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt wird immer sein, dass die 48 Tore für mich zu wenig sind. Da erwarte ich mindestens 50, wenn er vor allem auch eine Saison hat wie diese, wo er alle 82 Spiele absolviert. Aber ansonsten, ganz ehrlich, was willst du da meckern? Ich glaube, zum achten Mal 100 oder mehr Punkte, sechste Saison in Folge, wo er 100 oder mehr Punkte hatte. Wie gesagt, insgesamt eine sechste Saison, dann sind sogar neun Spielzeiten 100 oder mehr Punkte. Siehst du, wenn man dann zusammenrechnet, kommt man auch aufs richtige Ergebnis. Und die sechste Spielzeit hintereinander mit 100 Punkten Minimum. Riesensaison wieder von ihm. Meine Befürchtung, die ich so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hatte nach der Verletzung von Leon Dreisaitl, dass die Oilers Gefahr laufen könnten, aus den Playoffs zu rutschen, die waren vollkommen daneben und ungerechtfertigt, denn Connor McDavid hat dafür gesorgt, dass die Oilers fast sogar noch die Division gewonnen haben. Das Einzige, was ich da negativ anmerken würde, ist, er hatte die höchste Einsatzzeit in seiner Karriere, knapp 23 Minuten Eiszeit, und das ist eine Minute mehr als im letzten Jahr. Das sind anderthalb Minuten mehr als noch vor 2 Jahren. Also dazu war es eine Saison mit Olympia. Man muss abwarten. Natürlich ist es so, dass der Wille immer da ist. Gar keine Frage. Den kann man ihm und auch den restlichen Oilers nicht absprechen. Aber irgendwann könnte auch das Thema Müdigkeit eines werden, vor allem in den späteren Runden. Deswegen wird es vielleicht auch ein Thema sein, wie schnell kann man Runden absolvieren als klarer Favorit und gegen ein Team, was vielleicht dort an der Stelle unterlegen ist. Hinter McDavid immer noch zweitbester Scorer, obwohl er nur 65 Spiele hatte. Leon Dreisaitl, 35 Tore, 97 Punkte. Auch der hätte die 100 ganz klar wieder geknackt. Er hätte sicherlich auch die 40-Tore-Marke dort überschritten. Also auch von Dreisaitl eine sehr, sehr gute Saison. Und im Moment sieht es auch so aus, das nehme ich jetzt mal vorneweg, als ob er sehr schnell wieder einsatzbereit ist, also zeitnah wieder einsatzbereit ist. Ob das schnell ist bei der Verletzung, kann ich medizinisch nicht einschätzen. Aber die Bilder, das, was zu hören war aus Edmonton, deutet darauf hin, dass er, wenn nicht direkt in Spiel 1 oder 2, so doch auf jeden Fall in dieser Serie zum Einsatz kommen wird. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht aus Oilers Sicht. Die 3 beim Scoring ist ein Verteidiger, Evan Bouchard, 82 Spiele, 21 Tore, 74 Vorlagen, 95 Punkte, ein Kandidat für die Norris Trophy. Ja, es gibt immer wieder die Anmerkungen in Richtung Defensive, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite sei auch da gesagt, auch er hilft ja zu kompensieren, dass zum Beispiel ein Dreiseitel verletzt ist. Oder aber er hilft auch zu kompensieren, dass das Secondary Scoring bei den Edmonton Oilers nicht so gut ist. Und da kommen wir dann eben jetzt auch schon zu einem der Probleme. Die ersten 3 vorne, 138, 97 und 95 Punkte. Dann kommt Nugent Hopkins mit 56, Zach Hyman mit 52. Natürlich klar einzuordnen, Nugent Hopkins hat 10 Partien verpasst. Hyman hat sogar über 20 Spiele nicht absolvieren können. Das stimmt schon, das ordnet diese Zahlen auch so ein bisschen ein. Aber auf der anderen Seite haben die Oilers zwar einen 40-Tore-Scorer, zwei 30er und drei 20er, aber dann eben auch noch nur noch zwei weitere, die zweistellig gescored haben. Und das sind dann nur 8 Spieler. Und es gibt eben andere Teams, die da durchaus mehr Akteure haben. Wie gesagt, viele davon, wenn man jetzt auch guckt, bei Wallman zum Beispiel sind es 53 Partien, Kapanen 41 Partien, Mangiapane 52 Spiele ist ja dann auch eben entsprechend mit Trades auch mit dabei. Curtis Lazar 45, Adam Henrik 65, David Tomaszek war am Anfang mit dabei, 22 Spiele. Also man merkt schon auch so ein bisschen, einmal aufgrund von Verletzungen sind die Spiele weniger, aber auch aufgrund der Maßnahmen und der Leistungen, die eben vollbracht wurden. Also zum einen haben die Oilers Trades gemacht oder Spieler eben dann auch wieder zurückgeschickt in die unteren Ligen oder eben auch nach Europa. Oder aber es ist auch so gewesen, dass eben da auch Verletzungen natürlich ein Thema waren. Ganz, ganz klar. Ja, das also die Zahlen der Skater bei den Edmonton Oilers. Auf der Gegenseite die Anaheim Ducks. Ein sehr, sehr junges Team, offensiv gut, haben ja auch ein paar Veteranen mit dabei, die durchaus auch wissen, wo das Tor steht. Wenn ich mir da einfach mal die Tore erstmal anschaue, dann haben wir auch mit Katagothi einen 40-Tore. Stürmer 41 waren es sogar insgesamt. Karlsson, Beckett, Seneke und der alte Herr Chris Kreider auch nochmal mit 20-Plus-Toren und 2, 4, 6, 7 weitere Spieler, die zweistellig gescored haben. Das sind dann an der Stelle schon mal 11 Akteure mit zweistelligem Wert. Und ich habe eben gesagt, bei den Oilers sind diese 7, 8 dann entsprechend nicht so besonders viele. 8 waren es ja dann, glaube ich. Man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel in John Karlsson auch nur 16 Partien absolviert hat. Also auch da hätte man dem Verteidiger, ehemalige Washington Capital, durchaus zutrauen können, dass er zweistellig bei den Toren ist, wenn er eben die gesamte Saison in Anaheim absolvieren kann. Also da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähnliche Voraussetzungen, auch zum Beispiel, weil ein Granlund nicht alle Spiele absolviert hat, McTavish auch nicht. Also es fehlen auch bei den Anaheim Ducks bei einigen die Spiele, wenn ich reinschaue, Bennett Seneke, Alex Killorn und ich schaue mal noch ein bisschen weiter runter. Das sind die einzigen beiden, die alle 82 Partien absolviert haben. Manche haben nur eine Handvoll verpasst, aber eben auch einige mit etwas größeren Ausfällen. Und auch das ist ein Grund dafür, dass sie vielleicht dann sogar weniger zweistellige Scorer hatten, als es möglich gewesen wäre. Also auch da ganz interessant bei den Anaheim Ducks. Dann schaue ich mal in meine Notizen rein, was ich denn so an weiteren Informationen und Zahlen habe. Die Oilers zum 5. Mal hintereinander gegen ein Team aus dem Süden Kaliforniens. Wir alle wissen, die letzten 4 Jahre gegen die Los Angeles Kings ist das immer gut gegangen. Letztes Jahr war es vielleicht sogar, muss man sagen, die knappste Serie, auch wenn das bei den Spielen dann vielleicht nicht so war, bei der Anzahl. Aber da war es ja so, dass sie in Spiel 3 und auch in Spiel 4 zu Hause durchaus große Probleme hatten. Ein bisschen Glück auch hatten, dass Los Angeles da vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen hat. Ansonsten hätte die Saison da auch sehr, sehr früh zu Ende sein können. Wie wichtig ist Leon Dreisaitl in den Playoffs? Topscorer war in den letzten Jahren Connor McDavid, aber Leon Dreisaitl, der hatte zum Beispiel 47 Spiele mit 64 Punkten in den beiden Jahren, also schon sehr, sehr gut. Und er war im letzten Jahr auch der beste Spieler der Edmonton Oilers in der Finalserie mit 8 Punkten und 4 Toren. Und wir wissen auch, selbst wenn er dann verletzt war, auch vor ein paar Jahren, da kann er trotzdem auf einem Bein sozusagen auch nochmal mithelfen. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass er mit dabei ist. Was brauchen die Oilers? Die Oilers brauchen Secondary Scoring. Da sind zu nennen Matt Savoy, Jack Roslovic und Vasilij Podkolzin. Die drei gehören für mich mit zu den X-Faktoren auch für die Edmonton Oilers. Da müssen Tore kommen, da müssen auch gute Leistungen kommen. Vielleicht das als Einschränkung noch nicht in dieser Serie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Anaheim Ducks ein Gegner sind, den Edmonton auch ohne viel Secondary Scoring schlagen kann, weil McDavid und Dreisaitl da schon in der Lage sind, so einen Gegner auch mal auseinanderzunehmen. Und wenn dann eben ein Hyman scored, wenn dann ein Nugent Hopkins auch mittrifft, wenn das Powerplay gut ist, wenn Bouchard unterstützen kann, dann ist das für mich nicht unbedingt eine Serie, wo sie viel von den anderen drumherum brauchen, aber auf die lange Sicht gesehen, auf die Playoffs gesehen, sollte dann zum Beispiel Vegas folgen, dann folgt, würde ich jetzt sagen, garantiert einer von Dallas, Minnesota oder Colorado. Gegen diese Mannschaften brauchst du auf jeden Fall mehr als McDavid und Dreisaitl. Und das wird dann in den nächsten Runden ein Thema sein. Jetzt zu Auftakt gegen die Anaheim Ducks ist es vielleicht noch kompensierbar, wenn da eben nicht so viele Tore kommen von denen in den hinteren Reihen. Die Defensive ist natürlich ein Thema. Evan Bouchard habe ich erwähnt, mit der Tendenz auch mal dann defensiv nicht so gut positioniert zu sein, vielleicht auch auf dem einen oder anderen negativen Highlight, will ich es mal nennen, dann auch zu sehen zu sein. Nur wenn sie das eben offensiv kompensieren können, ist das auch nicht so wirklich schlimm. Ich gehe einfach vielleicht sogar mal direkt die Verteidigerpaare durch, also Ekholm und Bouchard. Wie gesagt, Ekholm ist jetzt nicht jünger geworden. Auch da, bei vielen Dingen, bei den Oilers, würde ich sagen, ist ein Thema für die nächsten Runden. Jetzt in der Runde, sicherlich wird es dann auch Tore geben von Anaheim, wo vielleicht ein Ekholm nicht so gut aussieht, auch ein Bouchard nicht. Ich glaube aber, in der Runde wird es nicht so viel machen. Daniel Nurse, habe ich die letzten Jahre immer wieder drüber geredet. Jemand, der dann auch die Tendenz hat oder in gewissen Situationen einfach überfordert ist, das muss man sagen. Wenn sie ihn aber vernünftig einsetzen können, das heißt nicht unbedingt gegen die Top-Reihe der Gegner, wenn er zumindest auch gegen so eine Top-Reihe, wenn er dann spielt, auch, sagen wir mal, das spielt, was einfach ist und nicht versucht, irgendwelche Dinge drumherum zu machen, dann kann er auch wertvoll sein. Mit Connor Murphy zusammen, ja, natürlich gute Verstärkung, aber ich, ja, auch da wieder, es ist halt die Frage, inwieweit das dann später ein Thema wird. Auch jetzt wieder gegen Anaheim kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ducks die Schwächen der Defensive der Oilers, die durchaus da sind, denn ansonsten hätten sie auch nicht diese Bilanz und die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, auszunutzen. Jack Warman hinten ist auch nochmal für mich jemand, der Potenzial hat dafür, irgendwo dann auch Fehler zu machen. Aber gegen Anaheim, denke ich, wird das ausreichen. Da werden sie die Defensive bekommen, die für Siege eben dann genügend ist. Kann halt auch mal heißen, das Spiel endet eben 5-4 und nicht wie dann vielleicht in späteren Runden 2-1 oder sowas. Aber ja, grundsätzlich sollte das möglich sein. Ich gehe gleich nochmal kurz die Sturmreihen durch, wenn ich schon dabei bin. Vorne Connor McDavid mit seinem Spezi mittlerweile Zach Hyman. Das passt wunderbar. Matt Savoy dazu. Das ist so ein bisschen die Secondary Scoring. Das wird auch kommen, glaube ich, in so einer ersten Runde. Also nicht McDavid und Hyman, sondern Savoy als Ergänzung mit dazu. Dreiseitel, wenn er wieder mit da ist. Jetzt steht hier Kapanen und Podkolzin. Auch die gefallen mir. Podkolzin auch so ein Spieler, den sie, finde ich, gut entwickelt haben, der irgendwo, finde ich, einfach auch ein Sympathieträger ist. Also da jemand, den ich auch als neutraler Fan dann sehr, sehr gerne mit anschaue. Dritte Reihe Dickinson, die Verstärkung zur Trade Deadline. Da ist nicht ganz klar, ob der hundertprozentig fit ist. Sollte er fit sein, dann ist das natürlich noch ein Stück weit besser. Jack Roslovic, super Feind. Da muss man nur wissen, dass er eben auch manchmal, finde ich, die Tendenz hat, heiß zu laufen oder eben auch nicht. Also es kann auch sein, dass der jetzt eine Playoff-Serie dann halt mal, was weiß ich, einen Assist hat und das war's. Das müssen sie überleben können. Ne? Ryan Nugent-Hopkins auf der Flügelposition in Reihe 3 passt auch. Und hinten Henrik, Trent Frederick und Colton Duck. Die Motivation bei, wer war denn das eigentlich? Henrik und wer war denn der Zweite? Muss ich nochmal gucken. Max Jones. Wäre der zweite. Die waren schon mal in Anaheim, also so ein bisschen extra Motivation im Fall von Jones, wenn er den spielt. Und ja, gut, Trent Frederick, der Vertrag interessiert dann in den Playoffs nicht. Natürlich kann man auch da wieder dann während der regulären Saison nächstes Jahr drüber reden, dass der Vertrag zu hoch dotiert ist, vielleicht auch zu lang. Aber jetzt in den Playoffs, so what, ne? Also das Salary Cap behindert sie jetzt da ja nicht, obwohl es in den Playoffs mittlerweile eins gibt. Auch das ist eine vierte Reihe, die erstmal solide ist und ja, nicht abfällt, würde ich mal sagen. Passt da, wo die Spieler eingesetzt werden und das kann eben auch dann etwas sein, wo sie nochmal auch Unterstützung bekommen und das ein oder andere Tor vielleicht dann an der Stelle. Ja, dann gehen wir mal auf die Sturmreihen oder auf die Skaterreihen der Anaheim Ducks. Die vorne mit Leo Carlsson, Chris Kreider und Troy Terry. Chris Kreider, kleiner X-Faktor für mich, auch mit dabei. Jemand, der weiß, wie man weit kommt. Er hat nie einen Titel gewonnen mit den New York Rangers, aber er hat einige tiefe Playoff-Läufe gehabt und der ist gefährlich. Sollte Anaheim in irgendeiner Form viele Powerplays bekommen zu Beginn der Serie, kann es durchaus sein, dass Chris Kreider da auch scored und dass das eine gefährliche Nummer wird für Edmonton. Da müssen sie aufpassen, dass man den nicht heiß laufen lässt, weil wenn Kreider ein, zwei Powerplay-Tore macht, sagen wir mal in den ersten zwei, drei Partien, pro Partie, dann wird es gefährlich und das ist durchaus möglich. Nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, ganz, ganz klar, aber Potenzial ist bei ihm, glaube ich, noch da. Ansonsten Troy Terry, so eine kleine Besonderheit, er ist ja, glaube ich, derjenige, der zwischendrin gar keinen Check hatte. Mittlerweile standen da, glaube ich, dann zwei auf seiner Habenseite. Ja, 19 Tore, auch jemand, der öfter mal so das Objekt von Trade-Spekulationen war. Hat auch eine ganz interessante Kurve übrigens, hat 37 Tore gemacht, 21-22, danach 23, 20 und 21, jetzt 19. Wobei er dieses Jahr 20 oder 21 Spiele verpasst hat. Aber die Kurve zeigt er eigentlich so ein bisschen nach unten. Also er hat sich nicht als 30-Tore-Scorer erwiesen, sondern eher so knapp unten bei den 20ern. Ja, inwieweit er jetzt mit seinen ersten Playoffs, ist ja auch für ihn jetzt eine Besonderheit, eben auch lange nicht in den Playoffs gewesen, die Anaheim Ducks, inwieweit er jetzt mit seinen ersten Playoffs dort auch entsprechend umgehen kann und inwieweit er da auch helfen kann, ist auch ein ziemlich großes Fragezeichen, finde ich. Zweite Reihe, Mikael Granlund, Beckett Seneke und Alex Killorn. Ja, auch Killorn, Veteran, auch sehr erfolgreich gewesen. Sie haben eben auch einige Spieler bei den Anaheim Ducks, die schon Stanley Cups gewonnen haben. Die wissen, wie man erfolgreich ist. Und ja, aber da würde ich schon sagen, das reicht halt dann auch nicht aus. Granlund ist auch immer so ein Spieler, der ist okay, der kann auch mal wieder, auch der kann eine Serie 4-5 Tore machen. Das ist durchaus möglich. Hängt natürlich dann auch mit an der Verteidigung der Oilers und eben auch an den Torhütern. Das Thema habe ich ja bisher relativ weit ausgeklammert, kommt natürlich gleich noch. Dritte Reihe, Ryan Poehling, Carter Gauthier, Mason McTavish. McTavish ist so ein bisschen von den Jungen derjenige, der eher einen Rückschritt gemacht hat jetzt unter Joel Quenneville. Auch da muss man sehen, wie er jetzt in den Playoffs vielleicht reinkommt. Die anderen auch mit ein bisschen Erfahrung noch, Poehling. Ja, ist okay. Und hinten merkt man dann schon Tim Walsh, Ian Moore und Jeffrey Veal. Das fällt schon ein bisschen ab dann gegenüber den Edmonton Oilers. Dann die Verteidigung, Jackson Lacombe, Jacob Trouba vorne. Trouba, ja, meine Meinung zu ihm ist, glaube ich, bekannt. Jemand, der oft an der Grenze war in der Vergangenheit, der sie hoffentlich nicht überschreiten wird in den Playoffs und nicht irgendjemanden verletzen wird und dafür weiteren Ärger sorgen wird. Jackson Lacombe, ja, jemand, der sich als junger Spieler mittlerweile sehr, sehr gut entwickelt hat, hat ja den Vertrag unterschrieben. Da gab es auch immer so ein bisschen vielleicht Fragezeichen, Kritik unter den Ducks-Fans und auch in der Liga, ob er denn das Geld wert ist. Ich glaube schon, dass er das wert ist. Natürlich auch da wieder etwas unter dem Niveau von dem, was bei den Edmonton Oilers aktuell in der Verteidigung ist, im ersten Verteidigerpaar. Deswegen da auch Vorteil, würde ich sagen. Edmonton mit Jukov und John Carlson. Carlson überraschend gut und schnell reingefunden, finde ich, in Anaheim. Sich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ich glaube, bei den Torchancen, boah, weiß ich gar nicht, als er auf dem Eis war, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein Verhältnis, ich glaube, von 71 zu 44 oder so ähnlich. Also klar positiv für die Anaheim Ducks. Glaube ich nicht, dass das jetzt der Fall sein wird gegen Edmonton, aber das zeigt zumindest so ein bisschen, dass die Verpflichtung an sich sehr sinnvoll war und ihnen vielleicht auch nochmal geholfen hat, zumindest offensiv. Defensiv, naja gut, da weiß ich nicht, ob John Carlson da in irgendeiner Form einen Unterschied gemacht hat. Ich würde jetzt, positiv könnte man sagen, er hat keine schlechten Auswirkungen gehabt. Negativ würde man sagen, er hat sie auch nicht besser gemacht, als sie vorher waren. Aber ja, lassen wir das mal stehen. Tyson Hintz und Radko Gudasch, auch bei Gudasch gilt, sehr physischer Spieler. Insgesamt die Anaheim Ducks, ein sehr großes Team. Ich will mal einmal schauen, ob ich mir hier schnell mal bei Elite Prospects den Durchschnitt aufrufe, was die Größe und das Gewicht betrifft bei dem Anaheim Ducks. Auf jeden Fall ist auch Gudasch ein Spieler, der sich an der Grenze bewegt. Und auch da habe ich erstmal die Hoffnung, dass er niemanden verletzt und niemanden aus der Saison checkt. Er hat ja schon Sidney Crosby aus den Olympischen Spielen gecheckt und die Saison von Austin Matthews beendet. Ich hoffe nicht, dass da jetzt noch weitere Superstars mit dazukommen. Also das wäre sehr, sehr schlecht. Und jetzt schaue ich mal einmal hier rein bei der Größe. Naja gut, das ist jetzt ein bisschen, es gilt für den gesamten Kader. Also ja, sie sind leicht größer, die Anaheim Ducks, als die Edmonton Oilers und na doch, im Durchschnitt schon mal 2 Kilo schwerer. Das wirkt jetzt nicht wie so viel, aber gut, es ist schon ein Stück weit Masse, die da ist. Jetzt ist natürlich die Frage, hilft das beim Vorchecken, hilft das dabei, physisch zu sein, hilft das dabei, vom Tor aufzuräumen oder macht es dich eher langsam und vielleicht eher auch die Tendenz da, nicht so clevere Strafzeiten zu nehmen. Auch das wird vielleicht ein Thema sein in dieser Serie. Und dann kommen wir zur wichtigsten Position im Eishockey, zum Goaltending. Und da ich gerade hier bei Anaheim bin, beginne ich mit denen. Lukas Dostal mit 56 Spielen, 30 Siegen, aber die Fangquote 88,8%, Gegentorschnitt 3,1, wenn ich auf den Goals Saved Above Expected Wert schaue, dann hat kein Torhüter der Anaheim Ducks einen positiven Wert. Dostal hat minus 2,9. Auch die anderen, Ville Husso, Peter Mrazek, die haben auch negative Werte. Mrazek sogar in 10 Spielen minus 8. Auch das musst du erstmal hinbekommen. Schon ziemlich, ziemlich schlecht. Ja, wie gesagt, normale Werte sprechen nicht für Dostal. Der ist natürlich ein Rückhalt gewesen, auch in den letzten Jahren. Ja, mag auch jemand sein, der jetzt dem die Zukunft gehört, keine Frage. Aber er hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass sein Team mehr Spiele gewonnen hat, als sie vielleicht aufgrund der Abwehrleistung gewinnen mussten. Also sagen wir mal, er hat ihn, ist ja ganz einfach, er hat ihn keine Partien gewonnen und das ist genau der Punkt. Er muss ihnen Partien gewinnen in den Playoffs, damit sie überhaupt irgendeine Chance haben, die Serie länger zu gestalten, denke ich, und auch damit sie eine Chance haben, überhaupt die Serie zu gewinnen. Also das ist die Anforderung an Lukas Dostal und ich weiß nicht, ob er dieser Anforderung in irgendeiner Form gerecht werden kann. Auf der Gegenseite gibt es auch, wenn man sich erstmal die Statistiken anschaut, ein buntes Potpourri aus vier verschiedenen Torhütern, nämlich Kevin Pickard, Tristan Jarry, Stuart Skinner und Connor Ingram. Und bekanntermaßen sind es mittlerweile die Herren Ingram und Jarry eigentlich, die zumindest im Tor spielen sollen. Normalerweise wäre es Tristan Jarry gewesen, der hat aber sehr schlechte Leistungen gehabt, nur 85% als Fangquote bei den Oilers, Gegentorschnitt 3,86. Jetzt ist es Connor Ingram im Moment, der hat zumindest fast 90% als Fangquote bei den klassischen Werten, Gegentorschnitt von 2,6. Der passt auch die letzten Wochen, finde ich, gut gespielt. Unter anderem, er hat auch dafür gesorgt, dass sie eben A, den Playoff-Platz gesichert haben und B, Heimrecht sich noch erspielt haben, die Edmonton Oilers. Also es war ja auch nicht unbedingt abzusehen. Und er hat einen positiven Goal-Save-Above-Expected-Wert. Nur 1,7 in 32 Partien, aber immerhin, und das ist schon mal ein Stück weit besser als das, was die Anaheim Ducks dort haben. Es gilt das, was in den letzten Jahren auch galt für die Torhüter der Edmonton Oilers. Du musst als Goalie gut genug sein, dass du kein Spiel ihnen verlierst, dass du keine blöden Fehler machst, dass du das hältst, sage ich jetzt mal, was erwartbar ist. Du musst nicht die Mega-Paraden machen, du musst solide sein, den ein oder anderen Timely Save sicher, aber alles andere regeln normalerweise die Jungs vorne. Und in dieser Runde glaube ich auch, dass das ausreichen wird. Wie gesagt, bei vielen Dingen hat Edmonton Probleme, aber in diesem Vergleich mit den Anaheim Ducks ist das für mich ja erstmal so ein bisschen in allen Punkten, in allen Mannschaftsteilen teilweise deutlich, teilweise weniger deutlich besser, was Edmonton da zu bieten hat. Und da sind sie schon klarer Favorit. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, auf der Coaching-Position sieht es vielleicht ein Stück weit anders aus. Chris Knobloch ist jemand, der noch keinen Titel gewonnen hat, hat zwar Finalteilnahmen mit seiner Mannschaft, aber letzten Endes ist es schon so, dass Joel Quenneville rein von seiner Vita her, wenn man jetzt nur Titel nimmt, wenn man nur Bilanzen nimmt, wesentlich mehr Erfahrung hat, erfolgreicher war, 3 Stanley Cups mit den Chicago Blackhawks gewonnen, das ist schon beeindruckend. Wie gesagt, zu seinem persönlichen Lebenslauf habe ich mich auch des Öfteren geäußert, auch da ich es bei Carter Hart auch in ähnlichem Zusammenhang gesagt habe, er gehört für mich nicht so schnell wieder in die Liga und vielleicht hätte man Joel Quenneville auch einfach gar nicht mehr zurückholen dürfen, aber das steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Hier und jetzt ist er der Coach der Anaheim Ducks. Er hat ihnen ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Er konnte aber diesen Kollaps zum Schluss in der Saison auch nicht so ganz verhindern. Auch das ist ein Punkt, über den habe ich noch nicht so geredet. Wenn die Oilers sich am Ende ein Heimrecht erkämpft haben, dann ist es so, dass die Anaheim Ducks die Pacific Division und den Titel in der Pacific Division verspielt haben. Sie hatten die klar beste Ausgangslage bis kurz vor Schluss, haben dann einige Partien verloren. Deshalb sind sie gerade noch so dann auf 3 reingelaufen. Auch das war ja noch in Gefahr, dass sogar Los Angeles sie noch überholt oder sie sogar rausrutschen am Ende. Und das ist eben auch ein Punkt. Klar, Quenneville mag alles sein mit Stanley Cups, aber wenn man die Formkurve alleine sieht, dann gelang ihm auch nicht am Ende noch die Defensive zu stabilisieren und dementsprechend auch da, sagen wir jetzt mal, vielleicht ausgeglichen, was die Coaching-Position betrifft. Und dann bleibt es natürlich so, dass insgesamt die Edmonton Oilers für mich dann auch der klare Favorit in dieser Serie sind. Aber bevor ich da meinen Tipp abgebe, gibt es für euch erstmal die Spielzeiten. Erste Partie am Dienstag, den 21. April um 4 Uhr morgens, die Anaheim Ducks zu Gast bei den Edmonton Oilers. Am Donnerstag, den 23. April, wieder 4 Uhr morgens, Spiel 2 in Edmonton. Dann am Samstag, 25. April, auch wieder um 4 Uhr morgens, Spiel Nummer 3 in Anaheim in Orange County. Und am Montag, den 27. April, um 3:30 Uhr. Also, falls ihr euch einen Wecker gestellt habt und die Tage mit einprogrammiert, müsst ihr aufpassen: Spiel 4 um 3:30 Uhr, nicht um 4 Uhr, wobei das ja auch immer so grobe Anfangszeiten sind. Meistens zieht sich das bei der NHL ja zumindest nochmal so um 10 Minuten nach hinten. Und wie bei den anderen Serien auch, die anderen Spiele sind noch nicht terminiert. Bei Vegas gegen Utah waren ja tatsächlich sogar erst die Spiele 1 bis 3 auf dem Zettel. Ja, was ist mein Tipp? Was würde ich schätzen in der Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Anaheim Ducks? Wenn ihr jetzt eben mit zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dass ich in vielen Punkten pro Edmonton ein Fazit gezogen habe und dementsprechend sind die Oilers das Team, was sich für mich in 5 Partien durchsetzen wird und dann am Ende in Runde 2 einzieht. Und damit ergibt sich dann bei mir folgendes Bild, was in meinem Bracket steht. Und wenn ihr mitmachen wollt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht. Tatsächlich kann man hier sogar noch, glaube ich, die Brackets mit anpassen und dort eben an der Stelle ja nochmal seine Spiele einstellen. Bei mir setzen sich durch in der Western Conference die Avs, die Stars, die Golden Knights und die Oilers und im Osten Buffalo, Tampa, Carolina und Pittsburgh. Das sind meine Tipps. Ein paar der Serien sind ja schon gestartet, beziehungsweise es wird so sein, wenn ihr die Folge hört, dann ist die zwischen Edmonton und den Ducks die letzte Serie, die dann beginnt in der NHL. Und ich will einmal kurz auf die Ansetzung schauen für den Montag. Es ist dann wahrscheinlich schon wieder so, dass andere Spiel 2 haben. Ganz genau. Drei andere Serien sind schon in der zweiten Partie und die Ducks gegen die Oilers fangen gerade erst an. Auch zeitlich gesehen dann die letzte Partie in der Nacht von Montag auf Dienstag. Damit habt ihr 8 Folgen mit jeweils einer Vorschau auf eine Serie in den NHL Playoffs 2026 in der ersten Runde. Natürlich, wie immer, wird es von mir dann auch Updates während der Serien geben. Ich hatte in den letzten Jahren das immer so versucht, alle 2 Partien bei einer Serie eine Folge aufzunehmen. Dadurch, dass ich finde, die erste Runde in diesem Jahr relativ zerstückelt ist, muss ich mal schauen, inwieweit ich das dann auch aufrechterhalten kann, weil es würde ja zum Beispiel auch bedeuten, habe ich ja jetzt schon gesagt, von Montag auf Dienstag gibt es 3 Partien. Das heißt, theoretisch müsste ich am Dienstag für diese 3 Serien schon eine Folge aufnehmen. Mal schauen, ob das zeitlich möglich ist bei mir, ob ich das an der Stelle dann auch so schaffe. Wenn, dann werden es eher kurze Sendungen werden mit kurzen Updates. Ich plane auch noch eine Sendung mit Updates zu Themen, die nichts mit den Playoffs zu tun haben. Wir haben zum Beispiel neue General Manager und weitere Dinge auch, die sich jetzt in den letzten Tagen nebenher noch entwickelt haben. Und da schulde ich dann euch auch noch ein paar Updates. Und ja, ansonsten würde ich sagen, solltet ihr gut versorgt sein für die erste Playoff-Runde. Heute dazu noch als kleiner Bonus das Interview mit Ben. An der Stelle auch wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Natürlich, wie immer, hört ins Outro mit rein. Zum einen, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, zum anderen schaut in die Shownotes auch mit rein. Wenn ihr in irgendeiner Form auch in Kontakt treten wollt mit mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Auch da kann man ja überlegen, ob man dann während der Playoffs vielleicht ein paar Fragen beantwortet, die sich auf die Serien beziehen, die sich auf Playoffs insgesamt beziehen, auf Tendenzen, die wir dort sehen in der NHL. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.